Glamour, Liebe, Rosenkriege.
Naja, und was uns im Leben der Promis sonst noch interessiert?
Bunte Menschen, der Promi-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bunte Menschen. Ich bin Barbara Fischer und Redakteurin bei Bunte. Heute sprechen wir über Sängerin Helene Fischer. Sie feiert in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum und geht wieder auf große Stadiontournee. Aber wir wollen nicht nur auf ihre Karriere blicken, sondern wollen vor allem über ihre tragische Familiengeschichte, ihren kürzlichen Verlust und wie sie zu dem Menschen wurde, der sie heute ist, sprechen. Und genau das mache ich mit Stefan Blatt. Werbung. Bunte Spotlight. Diese Nachricht hat alle überrascht. Wie Bunte letzte Woche exklusiv berichtete, ist Lena Meyer-Landrut wieder schwanger. Das heißt, sie und Ehemann Mark Forster werden also zum zweiten Mal Eltern. Ja, und nachdem bekannt wurde, dass die 34-Jährige zum zweiten Mal schwanger ist, hat sie sich jetzt erstmal eine kleine Auszeit gegönnt. Aber sie ist nicht zu ihrem Mann nach Südafrika ans Sing Mein Song Set gereist, nein, sondern ganz bewusst in die Berge. Ihr Ziel war der Stangelwirt in Tirol. Das ist nämlich ihr absoluter Sehnsuchtsort. Und dort hat sie jetzt mit ihren Liebsten ein paar entspannte Babymondtage verbracht. Mit ganz viel Wellness, Ruhe und ganz viel Alpenidylle. Wer das Hotel kennt, weiß, Diskretion wird dort großgeschrieben. Und das ist ja etwas, was Lena liebt, nämlich ihre Privatsphäre. Und man kann wirklich sagen, dass das Luxushotel für sie ein heimlicher Rückzugsort geworden ist. Denn sie macht dort jedes Jahr Urlaub. Sie hat da schon ihren Geburtstag gefeiert, war mit Freunden da, mit Familie da, mit Marc da. Und wer sich noch erinnert, 2023 hatte sie dort auch ihren schlimmen Reitunfall. Aber Gott sei Dank hat sie den gut überstanden und jetzt hat sie wieder im Stangelwirt neue Kraft getankt. Und noch eine kleine Hollywood-Überraschung. Die Schauspieler Zendaya und Tom Holland sollen angeblich längst verheiratet sein. Das hat jetzt ihr Stylist auf den roten Teppich ganz nebenbei ausgeplaudert. Er meinte, die Hochzeit habe schon längst stattgefunden und wir alle hätten sie nur verpasst. Ja, die beiden halten ihre Beziehung ja extrem privat. Kennengelernt hatten sie sich vor rund 10 Jahren am Spider-Man-Set, wurden erst auf der Leinwand ein Paar und dann später im echten Leben. Ich hoffe natürlich, dass wir bald noch das ein oder andere Hochzeitsbild zu Gesicht bekommen. Kommen wir noch zu unserem Skandal-Royal. Nein, ich rede nicht von Andrew, sondern von Kronprinzessin Mette Marit von Norwegen. Sie kommt einfach nicht mehr raus aus den negativen Schlagzeilen. Ja, und jetzt soll sogar ihre Ehe auf dem Spiel stehen. Was einmal ja wirklich als modernes Märchen begann, wir alle erinnern uns, die bürgerliche Frau, die 2001 Kronprinz Haakon heiratet, einen Sohn mit in die Ehe bringt und dann plötzlich zur großen Sympathieträgerin im Volk wirkt, steckt jetzt richtig in der Krise. Denn die Skandale um Mette reißen einfach nicht ab. Wir haben natürlich einmal die massiven Vorwürfe gegen ihren Sohn Marius. Das belastet die ganze Familie enorm. Und dann der große Epstein-Skandal. Immer mehr Details rund um ihr enges Verhältnis zu dem verurteilten Sexualstraftäter kommen ans Licht. Und seitdem steht nicht nur ihr Ruf, sondern auch ihre Glaubwürdigkeit massiv unter Druck. Dazu kommt, dass ihre Schwiegereltern König Harald sowie Königin Sonja inzwischen auch gar keinen Kontakt mehr zu ihr haben sollen. Und das Tragische ist ja dabei, eigentlich hat ihr Mann Haakon ja immer zu ihr gehalten, in all den schweren Zeiten. Trotz aller Kritik stand er an ihrer Seite und hat sie geliebt. Aber jetzt heißt es aus Norwegen, selbst für Haakon werde langsam alles zu viel. Das Vertrauen soll so schwer beschädigt sein, sodass mittlerweile sogar Scheidungsanwälte eingeschaltet wurden. Und auch in Umfragen sprechen sich viele Norweger inzwischen gegen sie als künftige Königin aus. Das heißt, es geht hier längst nicht mehr nur um die Ehe, sondern um die Zukunft der norwegischen Monarchie. Und die große Frage ist, kann Haakon als König weitermachen, wenn seine Ehe zerbricht? Es bleibt weiterhin sehr spannend. Heute sprechen wir über eine Frau, die zu den größten Stars in Deutschland gehört, nämlich Sängerin Helene Fischer. Mit über 18 Millionen verkauften Tonträgern ist sie wirklich ganz oben angekommen. Und vor allem ihr Hit Atemlos durch die Nacht bleibt natürlich unvergessen. Ja, und dieses Jahr, man mag es kaum glauben, feiert die 41-Jährige schon ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum und kehrt zurück auf große Stadiontour. Ja, steht also viel auf dem Programm und genau deswegen wollen wir über sie sprechen. Aber wir wollen über sie als Menschen sprechen. Über Helene Fischer jenseits der Bühne, über die wichtigsten Menschen in ihrem Leben und ihre spannende Familiengeschichte. Und genau darüber spreche ich mit meinem lieben Kollegen Stefan Blatt. Hallo Stefan.
Hallo, ich freue mich hier zu sein.
Ja, ich habe nochmal nachgeguckt. Es ist 4 Jahre her, dass wir in unserem Podcast über Helene Fischer gesprochen haben. Man kann es eigentlich kaum glauben, weil sie ist eine der größten Stars. Sie begleitet uns ja immer wieder, aber irgendwie ist es nicht dazu gekommen. Aber umso schöner, dass wir heute nochmal in ihr Leben eintauchen. Stefan, was würdest du denn sagen aus deiner Sicht? Warum ist Helene Fischer so eine Ausnahmekünstlerin?
Man muss da in ihre ganz frühe Kindheit zurückblicken. Ihre Familie, sie kam mit ihrer Familie aus Sibirien nach Deutschland. Dort mussten sie ganz neu anfangen. Und die ganze Familie hat sich eigentlich so um das Helenchen, wie sie genannt worden ist, geschart. Und ja, das Helenchen konnte ziemlich gut singen, hat das auch auf Familienfeiern immer gemacht. Dann konnte sie auch ziemlich gut tanzen, dann konnte sie gut Klavier spielen. Ihre russische Oma, ihre Mama und ihr Papa, die haben sie sehr gefördert. Muss man wirklich sagen, die haben sie überall hingefahren zum Unterricht. Und kann man sich so ein bisschen ihre Anfänge ihrer Kindheitskarriere quasi vorstellen, wie so ein Fußballer, der auch ständig trainiert und
von den Eltern gepusht wird.
Also ein bisschen, ja, dann hat sich herausgestellt, das Ganze hat was gebracht, weil sie erstens wahnsinniges Talent hat und sie hat dieses Einnehmende. Sie ist auch auf allen Ebenen gut. Also sie ist eine ganz tolle Tänzerin, sie ist eine ganz tolle Sängerin, sie ist eine Entertainerin. Das hat sie halt so perfektioniert und sie hat einen wahnsinnigen Willen. Sie hat dann immer auf deutsch-russischen Festen gesungen und hatte dann auch, also ihre Mutter hat sich auch immer gepusht und dann irgendwann ist quasi Uwe Kantak, einer der berühmtesten deutschen Hitproduzenten mittlerweile, dem ist Helene dann aufgefallen. Der hat dann gesehen, da habe ich was Außergewöhnliches. Und das kann natürlich auch wieder verpuffen, aber sie hat es immer weitergemacht und hat sich dann quasi, weil sie so eine super Ausbildung hatte und auch den wahnsinnigen Willen hatte, in die Spitze der deutschen Sängerinnen und Sänger vorgekämpft.
Ja, und man muss ja sagen, sie hat ja wirklich die Schlagerwelt maßgeblich verändert. Sie hat ja eigentlich nochmal diesen Schlager wieder modern gemacht, muss man fast sagen. Also ich weiß noch, vor Helene Fischer habe ich Schlager immer eher mit dieser Art Volksmusik verglichen. Es war eher für ältere Leute, eher ein bisschen unmodern, uncool, bisschen spießig. Und sie hat ja dann gezeigt, nee, Schlager kann man ja auch gut mit Pop verbinden. Schlager kann modern sein, Schlager kann auch sexy sein. Sie war ja auch da, dafür stand sie ja, finde ich, auch nochmal. Sie hat nochmal so eine ganz andere Rolle da reingebracht. Und ich glaube, sie hat schon nochmal auch die Türen für viele junge Nachwuchskünstler in dieser Schlagerwelt geöffnet.
Ja, sie hat dem Schlager ein ganz neues Image verliehen. Also aus der Mottenkiste ist es auf einmal modern, cool geworden. Und was sie gemacht hat, sie hat in die USA geschaut und hat gesagt, was macht eine erfolgreiche Show aus? Und dann hat sie gesagt, naja, der Cirque du Soleil, ziemlich erfolgreich. Und das kann ich auch. Sie ist schon relativ früh, was ja heute bei fast jedem Konzert ist, dass die Künstler irgendwie durchs Stadion schweben. Das hat sie schon relativ früh gemacht. Sie hat wahnsinnig trainiert. Sie hat auch überhaupt keine Angst, wenn sie da irgendwie in irgendeiner Höhe hängt und nur kurz festgehalten wird. Und da hat sie gesagt, wie kann ich die perfekte Bühnenshow machen? Dazu den absoluten Schlagerhit singen, damit Menschen begeistern und sie schafft es halt, die Herzen zu erobern ihrer Fans und nicht nur ihrer Fans, weil es ist auch so, auch wenn man jetzt sagt, ich finde Schlager total doof, wenn er doch so ein Helene Fischer hat im Radio irgendwie läuft, dann wird man doch so ein bisschen mit.
Absolut. Und sie spricht wirklich diverse Generationen an, von ganz jung bis ganz alt. Also das ist wirklich Wahnsinn. Aber was ja viel wichtiger ist, sie ist, wir haben es jetzt schon mitbekommen, eine absolute Performerin, eine absolute Perfektionistin auf der Bühne. Sie weiß genau, was sie da tut. Sie hat mega Talent. Aber wie würdest du Helene beschreiben? Ist sie auch der Typ im Privaten, so wie sie auf der Bühne ist?
Also, nein, überhaupt nicht. Auf der Bühne ist sie ja so, ich liebe euch alle und kommt in meine Arme und ja, das tut sie vielleicht auch, aber sie liebt einfach nicht alle. Sie liebt ihre Privatheit. Sie liebt ihre Familie. Als Baby und Kleinkind war sie halt in Sibirien und dann sind alle nach Deutschland gekommen. Deutschstämmige Russen durften damals ausreisen, wurden hier aufgenommen. Ja, die sind dann alle zusammen in ein Viertel gezogen, weil die hatten kein Geld, die wollte auch niemand so wirklich haben. Dadurch hat sich so eine deutsch-russische Community gebildet und in dieser lebt sie auch heute noch. Also das ist so, dass auch ihre Eltern, die haben dann wieder deutsch-russische Freunde, dann sind auch ganz viele Tanten und Onkels und alles mitgekommen und das ist ihre Heimat, das ist ihr Bubble. Und dann hat sie diesen Profi-Bubble, wo sie halt sagt, ich bin hier die Künstlerin, ich spiele auch Dinge auf der Bühne. Sie kann ja auch, wenn sie TV-Shows macht oder so, ist sie auch sehr unterhaltsam als Entertainerin. Also sie macht ja große Abendunterhaltung, aber privat möchte sie privat sein. Sie möchte auch nicht gestört werden oder so. die sagt, ich habe eine professionelle Seite und ich habe eine private Seite. Und die private Seite, da lasst mich bitte in Ruhe bei der professionellen Seite. Da gebe ich euch alles zurück für euer Eintrittsgeld und noch mehr.
Ja, es klingt ja so, als ob sie eigentlich eine sehr schöne und harmonische Kindheit hatte. Und vor allem dieses Familienband scheint sehr eng zu sein. Aber so ganz rosig sieht ja ihre Familiengeschichte eigentlich nicht aus, oder?
Sie hatte eine sehr schöne Kindheit in ihrer Familie, aber wenn man das weiter zurückgeht in der Familiengeschichte der Fischers, dann sind da ganz viele Dramen, ganz viele Traumata. Also die Vorfahren sind aus Frankreich und Deutschland in die heutige Ukraine ausgewandert. Dort haben sie eine Siedlung gegründet, haben auch ein paar Jahre ganz gut gelebt, aber dann kamen Hungersnöte, dann kam der Erste Weltkrieg, dann kam der Zweite Weltkrieg und ihre Oma und ihr Opa wurden dann aus der Ukraine nach Sibirien deportiert und mussten dann wieder komplett neu anfangen, wurden dort in einem Plattenbau, also unter ärmlichsten Verhältnissen. Und dann war es aber so, dass die Bundesregierung gesagt hat, dass alle deutschstämmigen Russen sich bewerben können, nach Deutschland einzuwandern, um sie auch aus diesen menschenunwürdigen Verhältnissen herauszubringen. Und da hat halt die Mama und der Papa von Helene Fischer haben halt gesagt, hey, das ist unsere große Chance, haben sich um eine Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland bzw. die deutsche Staatsbürgerschaft bemüht, hat auch alles geklappt und dann sind sie, da war Helene Fischer noch ein Kleinkind, ist die ganze Familie auch mit Onkel, Tante und also da sind ganz viele Fischers, bestimmt so 20, 30 sind nach Deutschland gekommen und mussten dann aber auch wieder komplett ihr Leben neu aufbauen und das war natürlich auch ein bisschen schwierig, weil man wollte sie da auch wirklich nicht so wirklich haben und dadurch sind sie unter sich geblieben, sind auch alle in eine Siedlung in Wöllstein gezogen und haben da auch sehr lange gelebt und dadurch ist halt dieses ganz enge Familienband entstanden und dadurch ist wahrscheinlich auch das entstanden, auf die einzigen Menschen, die ich mich verlassen kann, ist die Familie, weil das die einzigen waren, die immer Helene Fischer beschützt haben und heute ist es auch noch so, der Rat von Mami ist der beste und wir feiern alle zusammen und wir halten alle ganz eng zusammen.
Das sind die Menschen, denen sie vertraut quasi, ja. Und neben ihrer Mutter und ihrem Vater hat sie ja noch eine andere Bezugsperson im Leben gehabt, nämlich ihre Oma Ottilie. Erzähl mal, warum haben die beiden so ein enges Verhältnis?
Als sie mit ihren Eltern nach Deutschland gekommen ist, ja, dann mussten die Eltern sich eine neue Existenz aufbauen und mussten arbeiten gehen und da haben sie halt darauf vertraut. Ja, da ist sie quasi bei ihrer Großmutter und ihrem Großvater aufgewachsen, wurde von denen ganz intensiv betreut, hat ein ganz enges Verhältnis zu denen aufgebaut. Ihre Großmutter Ottilie hat sie auch immer unterstützt. Die hat sie zum Ballett, zum Gesang, zum Klavierunterricht gebracht, hat auch von ihrer Rente immer was abgegeben, hat sie bekocht. Also auch die Fischers sind auch sehr heimatverbunden, also mit russischen Gerichten aus ihrer Heimat, dann wurden auch Volkslieder gesungen und so. Und dadurch hat sie halt, weil ihre Oma eigentlich so ein bisschen wie eine zweite Mutter für sie, die hat sie immer sehr geliebt und die hat sie auch als sie dann Karriere gemacht hat, immer wieder besucht und die war ihr quasi genauso wichtig wie ihre Eltern. Also ihre Kernfamilie, das ist einfach das Wichtigste für sie.
Ja, sie hat ja auch in Interviews in der Vergangenheit manchmal über ihre Oma gesprochen, dass ihre Oma dann immer richtig aufblüht, wenn sie einen Song von der Helene irgendwie im Radio hört und dann nochmal so denkt, oh, mir geht's richtig gut, ich will noch so lange wie möglich da bleiben und für meine Enkelin da sein. Also richtig schön. Aber umso trauriger ist es nun, denn wir haben ja erfahren, dass Oma Ottilie letztes Jahr im November im Alter von 95 Jahren gestorben ist. Gut, jetzt kann man sagen, 95 Jahre, das ist natürlich ein super Alter. Da kann man ja eigentlich nicht traurig sein. Aber es ist natürlich immer schwer für die Betroffenen, weil man verliert ja dadurch auch wieder einen Menschen. Jetzt gab es da aber ein kleines Drama bei dem Begräbnis ihrer Oma. Was genau ist da los gewesen?
Ja, ihr Opa Peter ist schon 1996 gestorben, sehr früh mit 67 Jahren. Und der damals hat man gesagt, wir legen ein Familiengrab an. Das wurde auch gemacht. Da gab es auch eine schöne Inschrift. Da wurde auch schon draufgeschrieben für die Eheleute. Bisschen makaber, weil die Ehefrau lebte ja noch. Und auf die rechte Seite wurde quasi der Name und die Sterbedatum ihres Opas und die linke Seite wurde freigelassen. Nun dachte man, natürlich kommt jetzt, wenn ihre Oma stirbt, sie in das Grab ihres Ehemannes.
Die auch eine sehr schöne Ehe geführt haben.
Ja, die eine perfekte Ehe geführt, also eine sehr langjährige Ehe geführt haben. Ich glaube, sie haben 1948 oder so geheiratet, also wirklich. Und dann wurde aber jetzt Oma Ottilie einfach verbrannt und in der auf einem völlig anderen Friedhof beigesetzt. Die Gründe sind noch etwas unklar. Wahrscheinlich einige Angehörige wohnen nahe des neuen, also des Friedhofs, wo Ottilie beigesetzt worden ist. Aber sie hat sich eigentlich gewünscht, im Grab neben ihrem Mann beerdigt zu werden. Und das ist jetzt nicht passiert. Jetzt sind sie fast 100 Kilometer auseinander und jeder fragt sich, was ist da passiert.
Vielleicht wird es ja noch geändert. Ich glaube es zwar nicht, weil wir haben ja schon die Urnengrabstätte gesehen auf einigen Fotos. Aber Helene soll ja auch schon vor Ort gewesen sein und sich von ihrer Oma verabschiedet haben. Es gibt ja, ich weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast, von diesem sogenannten transgenerationalen Trauma. Also das beschreibt, dass wenn Verwandte oder mehrere Generationen ihre eigenen traumatischen Belastungen an die nächste weitergeben durch bestimmte Dynamiken, Erziehungsmuster. Und oft kann sich das dann bei jemanden jetzt wie Helene Fischer zum Beispiel, also bei der nächsten Generation, in gewissen Dingen äußern, zum Beispiel in dieser Leistungsbereitschaft und diesem Drang nach Perfektionismus. Und das ist ja bei ihr irgendwie auch so, oder? Sie ist ja schon extrem diszipliniert und will eigentlich keine Fehler zulassen.
Ja, also das könnte das erklären. Also sie ist fast schon ein bisschen überambitioniert. Also man möchte manchmal so sagen, hey,
lass dich mal fallen.
Lass dich mal fallen. Und da muss das nicht ganz so perfekt sein. Aber bei den Choreografien, bei ihrer Show, sie ist auch immer selber mit dabei und sagt, das muss so, so und so sein. Und man hat so das Gefühl, wenn sie jetzt sich auch auf die neue Tournee vorbereitet, dann kann sie eigentlich gar nicht mehr essen, schlafen und ihre Kinder betreuen. Weil sie ist dann so im Tunnel.
24/7, ja.
Aber sie schafft es trotzdem, weil sie es dann irgendwie schafft, weil sie ja dann doch perfekt ist, dass sie dann ihre Kinder mit zu den Proben nimmt und dann sich immer noch eine halbe Stunde Zeit nimmt. Und dann denkt man, wie schafft man das? Völlig unmöglich. Da muss sie noch jeden Tag, also wenn es auf Tournee geht, muss sie jeden Tag mindestens, sagen wir, ich würde schätzen, 1-2 Stunden auch noch Krafttraining und sowas machen, weil sie es gar nicht schafft. Wann schläft diese Frau? Aber da hat sie sich vielleicht so ein bisschen Freiräume geschaffen, dass sie zwischen ihren Tourneen macht sie jetzt auch ein bisschen frei. Und hat zum Beispiel ihre Weihnachtsshow und so abgegeben. Also vielleicht hat sie ja schon gemerkt, ich kann nicht alles machen, aber wenn sie was macht, dann ist das wirklich state of the art.
Aber dann lass uns nochmal jetzt auf ihr eigenes Privatleben zurückkommen, auf ihre kleine Familie und auf ihr Liebesleben. Sie war ja bis 2018, und das war ja auch so ein Teil ihres Anfangerfolgs, mit dem Entertainer Florian Silbereisen zusammen. Sie waren beide das Traumpaar der Schlagerszene. Man war sich auch immer nicht so ganz sicher. Ist das wirklich Liebe oder geht es hier eher darum, beruflich voneinander zu profitieren? Zumindest gab es immer die Gerüchte. Und dann kam ja 2018 die Trennung und die war ja wirklich ein Riesenschock, vor allem für die Schlagerszene. Die Fans sind, glaube ich, in Tränen ausgebrochen. Was glaubst du, war da wirklich Liebe im Spiel oder war da schon auch viel, wir wollen diesem Idealbild entsprechen?
Ich glaube, dass am Anfang so ein bisschen, wir wollen dem Idealbild entsprechen, da mitgespielt hat. Aber wir haben sie ja auch lange beobachtet und viel auch recherchiert und so, wo man konnte, und da gibt es schon eindeutige Beweise, dass es sich um eine echte Beziehung gehandelt hat und keine Showbeziehung. Da bin ich mir ganz sicher, dass das so war. Dass vielleicht am Anfang so ein bisschen angefangen hat, ihr wärt doch das ideale Paar. Also das ist so ein bisschen wie wenn man zwei Singles mit so einer Party bringt und dann sie so aufeinander zuschiebt
Amor spielen möchte.
In dem Fall hat es halt geklappt. Und ist natürlich auch so, beide hatten dasselbe Ziel. Und sie haben ja auch gemerkt, fliegen wir zu den Sternen. Und das hat vielleicht das auch ein bisschen befeuert, aber dann hat sie halt auch mehr auf ihre eigene Karriere gesetzt, weil erst war ja so ein bisschen Silbereisen der größere Star und dann ging sie so ab und dann hat sie sich an einen ihrer Tänzer verliebt, hat Florian, wie man hört, auch ein bisschen das Herz gebrochen. Aber was dann auch wieder zu ihrer Perfektion gehört, mit Florian ist sie bis heute super befreundet und er ist wirklich einer ihrer besten Ratgeber. Also obwohl sie ihm das Herz gebrochen hat, ist er immer noch für sie da und ihr heutiger Ehemann Thomas
Seitel,
der akzeptiert das alles. Also das ist irgendwie so, wenn Helene das sagt, dann wird das so gemacht. Punkt.
Und Thomas Seitel, die beiden haben ja auch geheiratet, Ende 2021, ganz heimlich im engsten Familienkreis. Und er war ja eigentlich ein Unbekannter, ne? Er war Tänzer, Akrobat, die beiden haben sich bei ihrer Bühnenshow kennengelernt, aber so richtig was davor wusste man nicht über ihn.
Ja, er war unbekannt. Sagen wir mal, wenn man in Turnkreisen verkehrt hätte, dann hätte man ihn gekannt. Also er hat mehrere Meisterschaften gewonnen im Turnen. Das reicht es aber nicht für das Olympiateam und die Nationalmannschaft oder so. Und dann hat er sich irgendwann überlegt, wie kann ich damit Geld machen? Dann hat er gemodelt, weil er hat natürlich das perfekte Sixpack. Dann hat er halt angefangen als Akrobat zu arbeiten, weil das halt, sagen wir, die sportliche Karriere irgendwann zu Ende war. Aber es quasi für Zirkus, für Vorführungen, ja, als Akrobat, da reichte das in Anführungsstrichen, das ist immer noch eine Wahnsinnsleistung, was der abliefert. Ja, dann hat er halt angefangen, mit Helene zu arbeiten und irgendwie ist dann ja dieser Funke übergesprungen. Da war es auch eine Zeit, wo Helene diese Akrobatik in ihre Show mit aufgenommen hat. Und wenn man dann so eng aneinander hängt und er ihren Arm greift und sie weiß, wenn er es loslässt, natürlich ist sie noch am Seil und ist noch gesichert, aber trotzdem muss da schon eine gewisse Vertrautheit da sein und Vertrauen auch, dass er mich jetzt nicht loslässt. Und da ist das dann irgendwie so ein starkes Band geworden, dass sie gesagt haben, wir sind auch privat ein Paar und nicht nur auf der Bühne ein Paar. Auch aus Liebe hat er auch seine Karriere aufgegeben und macht eigentlich nur noch ab und zu was.
Aber was ich ja schon irgendwie doch dann wieder lustig finde, wir haben es ja jetzt schon öfter gesagt, Helene hält ihr Privatleben ja wirklich komplett aus der Öffentlichkeit raus und will ja auch nicht groß darüber reden, vor allem nicht über ihre Partnerschaft. Aber dann kennen wir ja alle diese Bilder, wie sie sehr innig mit Thomas auf der Bühne ist. Es gibt ja auch Bilder, wo sie sich dann küssen auf der Bühne. Dann zeigt sie ja doch irgendwie so Einblicke in ihr Liebesleben. Warum macht sie das? Glaubst du, sie macht das irgendwie, weil sie dann denkt, sie muss den Fans das jetzt geben? Oder ist sie dann einfach so glücklich und will doch den Leuten ihr Glück zeigen?
Nee, sie will es. Ich glaube, sie will eigentlich ihr Glück zeigen und es ist natürlich auch so, in so Situationen wird man noch manchmal so ein bisschen übermannt. Also das sind ja so ganz intensive Situationen, wo man so eine Bühne schon macht, Adrenalin ausgeschüttet wird. Man ist ja dann auch mit der ganzen Crew die ganze Zeit zusammen, dann entwickelt sich so eine bestimmte Stimmung und so ein bestimmter Zusammenhalt und dann macht sie schon mal was, wo sie jetzt sagen würde, mein PR-Berater sagt, ich soll es vielleicht nicht machen. Dann passieren schon mal solche Dinge und überhaupt, dass sie ihn bei ihrer letzten Tour mitgenommen hat und er da auch eine große Rolle gespielt hat, das ist ja auch schon ein Zeichen. Ja, da vergisst sie das manchmal, ihre guten Vorsätze und denkt, oh, ich bin so dankbar und glücklich.
Ich bin so verliebt. Ich möchte meinem Partner danken auf der großen Bühne. Ja, mittlerweile sind die beiden ja auch Eltern. Sie haben zwei kleine Töchter und sie leben am Ammersee. Würdest du denn sagen, wenn man jetzt nochmal sie anguckt, so die letzten Jahre, jetzt oft verändert das ja auch, wenn man Mama wird. Ich meine, du hast sie ja auch schon lange begleitet und auch viel recherchiert über ihr Leben. Hat sie es geschafft, sich treu zu bleiben? Ist sie jetzt mit 41 Jahren immer noch die Helene Fischer, die sie auch am Anfang war?
Nein, sie hat sich sowohl künstlerisch als auch menschlich, glaube ich, ziemlich verändert. Sie musste auch schmerzvoll viel lernen, wie es im Showbusiness zugeht. Sie ist ja nicht nur diese Strahlefrau, sondern sie ist auch sehr sensibel. Da denke ich, da ist sie wesentlich erwachsener geworden. Sie kann dieses Bühnengesicht aufsetzen, aber bei ihr ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Das ist ja bei keinem Menschen so. Aber sie kommt schon ziemlich nah dran und sie hat gesagt, ich möchte das so, so, so und so. Und so zieht sie das auch durch. Und das ist halt ihre große Stärke. Und so schafft sie das auch, nicht durchzudrehen wie viele Stars, nicht jetzt irgendwie depressiv zu werden, nicht irgendwie zu denken, ich bin nichts wert. Das sind ja alles Dinge, die viele Stars haben, die dann irgendwie Alkohol abdriften oder sonst was. Also das ist ja, Star zu sein ist nicht einfach.
Ich meine, am Ende ist es wahrscheinlich auch der gesündeste Weg. Sie stand ja schon immer mal wieder ein bisschen in Kritik, weil sich natürlich viele gewünscht haben, dass sie sich mehr zu Dingen äußert, ne? Dass sie sich politisch äußert oder egal zu welchen Dingen, gerade wenn in Deutschland irgendwelche großen Dinge passiert sind. Und sie hat natürlich einfach diese große Fan-Community. Und da hat sie sich ja wirklich immer komplett zurückgezogen. Sie hat ja nie Stellung bezogen.
Sie hat einmal bei einem Konzert in Österreich, und man hat auch ein bisschen nicht vorgeworfen, aber gesagt, es bemerkt, dass sie sich niemals zu dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine geäußert hat. Und da hat sie sich einmal hingestellt und hat gesagt, was hier abgeht in der Heimat meiner Vorfahren. Das ist Unrecht. Und da sind natürlich auch wieder alle drauf angesprungen. Dann hat sie wieder gemerkt, wenn ich quasi meine Ruhe haben möchte, dann und wenn ich auch nicht jetzt im Internet von irgendwelchen Menschen angefeindet werden möchte, dann darf ich das halt nicht machen. Ich glaube, privat hat sie eine sehr, sehr starke Meinung, hat einen sehr guten moralischen Kompass, aber sie weiß um die Macht der Medien, die Macht der sozialen Medien, dass wenn ich irgendwas sage, dann auch der Gegenwind kommt. Und das will sie halt komplett rausnehmen, weil sie nicht will, dass das dann wieder die große Welle macht.
Ja, man kann es auch total verstehen. Aber vielen Dank, Stefan, dass wir mal wieder einen Einblick in Helenes Leben bekommen haben. Und wir sind natürlich gespannt, was noch so passiert. Ich würde mir also den einen oder anderen Skandal vielleicht doch nochmal wünschen. Ich fände es ganz schön, wenn wir da nochmal drüber sprechen würden. Aber wir freuen uns natürlich auch, wenn alles weiterhin so perfekt für Sie läuft. Danke, Stefan.
Ja, es war wieder sehr schön, hier zu sein. Vielen Dank.
Werbung. Für Sängerin Sarah Engels könnte es beruflich nicht besser laufen. Die 33-Jährige hat sich beim ESC-Vorentscheid mit ihrem Song Fire gegen die deutsche Konkurrenz durchgesetzt und wird also im Mai beim Eurovision Song Contest Deutschland vertreten. Aber wie stehen die Sterne für sie in nächster Zeit? Sarah hat am 15. Oktober Geburtstag und ist daher vom Sternzeichen Waage. Als Waage liebst du Harmonie. Doch jetzt geht es darum, auch deine Durchsetzungskraft zu leben. Jupiter sorgt für internationale Strahlkraft und öffnet Türen, von denen du vielleicht lange geträumt hast. Der ESC kann für dich mehr sein als nur ein Auftritt. Er kann zum Karriere-Turbo werden. Wichtig ist, dass du dich nicht verbiegst. Deine größte Stärke ist deine Authentizität. Genau dafür feiern dich die Menschen. Die kommenden Monate verlangen viel Disziplin, Proben, Interviews und Reisen. Dein Kalender wird voll sein. Mars gibt dir die nötige Energie, aber nur, wenn du gut mit dir haushaltest. Plane bewusst Pausen ein und sag auch mal Nein. Du musst nicht immer für alles stark sein. Deine Kraft wächst, wenn du sie schützt. Als Waage spürst du Stimmungen sehr fein. Gerade im ESC-Umfeld kann Druck entstehen. Saturn erinnert dich daran, klare Grenzen zu ziehen, vor allem gegenüber Kritik und Erwartungshaltungen. Vertraue also deinem inneren Kompass. Du weißt längst, wer du bist und was du kannst. Unser kosmischer Tipp. Liebe Sarah, bleib im Gleichgewicht zwischen Ehrgeiz und Herz. Wenn du dich vor jedem großen Moment kurz mit dir selbst verbindest, tief durchatmest und dir bewusst machst, warum du Musik machst und dir bewusst machst, warum du Musik machst, wird dein Feuer nicht nur auf der Bühne brennen, sondern auch in den Herzen der Menschen. Das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge von Bunte Menschen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert uns unbedingt auf Apple Podcasts, Spotify und Co., damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und hinterlasst uns gerne eine Bewertung, da würden wir uns ebenfalls mega drüber freuen. Wenn ihr Anregungen oder Wünsche habt zu einem Thema oder zu einer Folge, dann schreibt uns gerne. Entweder per Mail an buntemenschen@burda.com, alles zusammengeschrieben, oder per Direct Message an unseren Instagram-Kanal Bunte. Ich freue mich auf nächste Woche. Tschüss!
Jeden Donnerstag. Bunte Menschen, der Promi-Podcast.